Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Elbe, die Stever oder Aller. In vielen Flüssen geht den Fischen die Luft aus. Wir sprechen gleich über Niedrigwasser und Sauerstoffmangel. Außerdem stellen wir eine neue Methode vor, um Fluorchemikalien unschädlich zu machen. Doch zu Beginn heben wir ab. Die Raumfahrt steht für den Aufbruch in unbekannte Weiten und Raketenwissenschaft. Kurz, die Raumfahrt steht für den Fortschritt. Es gibt aber auch Kritik. Zum einen fragen viele, warum so viel Geld für die Astronauten ausgegeben wird, dass man doch hier unten auf der Erde viel dringender für die Krebsforschung verwenden könnte. Zum anderen stehen die Abgase der Triebwerke selbst in der Kritik, die den Klimawandel noch zusätzlich anheizen könnten. Deswegen diskutieren Ingenieure derzeit wieder verstärkt über eine Idee, die lange als absolute Utopie galt, den Weltraumaufzug. Bis zum vergangenen Samstag hat das Space Elevator Konsortium darüber beraten und Karl Urban hat dabei zugehört.
And in any minute, they're going to get ready and shoot up. Hopefully we see it again. So get your cameras ready.
Ein Kran hält ein 100 Meter langes Stahlseil in die Höhe. Von unten klettert ein unförmiges Gerät mit kreisrunden Solarzellen in die Höhe. Und das in wenigen Sekunden.
And away we go.
Was nach einer Spielerei einiger Ingenieure aussieht, ist der Versuch, den nächsten großen Schritt für die Raumfahrt vorzubereiten, der ohne Raketen funktioniert. Es ist ein alter Traum. Wenn es gelänge, ein Seil bis in den Weltraum zu spannen, könnte man mit einem Aufzug ins All fahren. Seit 17 Jahren werden nun schon Wettbewerbe für Studenten abgehalten, die um die beste und zuverlässigste Aufzugstechnologie wetteifern.
This is a mega project with a lot of challenges.
Peter Swan ist Präsident des Internationalen Weltraumaufzug-Konsortiums, einem Zusammenschluss von Ingenieuren, technikbegeisterten Rentnern oder Künstlern. Swan gibt zu, dass es sich auch heute noch um eine utopische Idee handelt. Denn der Aufzug, der von den Ingenieuren Climber genannt wird, da er sich mit einem Motor am Seil hochziehen muss, ist gar nicht die größte Hürde.
There is nothing on the space elevator that can't be done today. Except for the tether material, and we're working that hard.
Nichts an einem Weltraumaufzug könne nicht schon heute gemacht werden, bis auf das Seil, das den Plänen nach 100.000 Kilometer hoch in den Weltraum reichen müsste. Doch alle traditionellen Materialien für Seile, von Stahl bis zum weit verbreiteten Faserkunststoff Kevlar, würden unter ihrem eigenen Gewicht reißen. Bis vor einem Jahrzehnt galten Kohlenstoff-Nanoröhrchen als Hoffnungsträger. Sie waren zugstark und gleichzeitig leicht genug. Allerdings lassen sie sich bis heute nur in kleinen Mengen produzieren.
In our mind, carbon nanotubes have been overtaken by events.
Der bisherige Favorit wurde mittlerweile von zweidimensionalen Materialien abgelöst, einer recht neuen Werkstoffgruppe.
It's one atom thick material.
Diese Materialien sind nur eine Atomlage dick und sie sind extrem stark. Führend ist momentan monokristallines Graphen, aber es wurden schon 30 bis 40 zweidimensionale Materialien entdeckt. Für die Entdeckung von Graphen erhielten dessen Erfinder 2010 den Nobelpreis für Physik. Mittlerweile wird das leichter herzustellende polykristalline Graphen dem Zement beigemischt oder im Autobau eingesetzt. Dieser industrielle Einsatz ist es, der die Massenproduktion eines tausende Kilometer langen Weltraumseils in einigen Jahren realistisch erscheinen lässt.
There are images out on the web of productions.
Es gibt mittlerweile Maschinen, die jede Stunde einen Kilometer lange und einen Meter breite Seile produzieren. Das ist eine gute Nachricht für den Weltraumaufzug.
Now that's very, very good for space elevators.
Ein Weltraumseil aus Graphen wäre so leicht, dass es als Spule an Bord einer Rakete ins All gestartet werden könnte, wo es nach unten abgerollt werden kann. Am Äquator würde es auf offenem Meer an einer festen Plattform befestigt, die dann als Bahnhof für die neue Bahnlinie ins All dienen könnte. Viele kleinere Probleme sind bis dahin noch zu lösen. Wie schützt man das Seil gegen Weltraumschrott und zersetzt sich das Material in der Atmosphäre? Dass der Aufzug dringend benötigt wird, ist für Peter Swan aber unstrittig. Weltweit nimmt die Zahl der Raketenstarts zu. Pläne von Mondbasen bis zu Solarkraftwerken im All nehmen derzeit Formen an. Der Weltraumaufzug, wenn er denn realisiert wird, könnte viele Umweltprobleme der Raumfahrt verringern.
raises everything from the surface of the ocean.
Der Weltraumaufzug bringt alles von Meereshöhe ins All und dabei verbrennen wir nichts. Wir haben eine nette kleine Bahnlinie ins All, die problemlos funktioniert und das alles rein elektrisch.
And it's a smooth ride and it's all done with electricity.
Mit dem Aufzug ins All, Karl Urban berichtete. Nicht nur in der Oder sterben die Fische, auch in vielen anderen Flüssen und Bächen treiben tote Fische an der Oberfläche. Und das ist in den meisten Fällen nicht die Folge von eingeleiteten Industrieabwässern, sondern des Klimawandels, also der hohen Temperaturen gepaart mit viel zu wenig Niederschlägen. In der Elbe der niedersächsischen Aller oder der Stever in Nordrhein-Westfalen ist die Sauerstoffsättigung des Wassers so gering, dass Fische, Lurche oder Libellenlarven ersticken. Die Stever bei Haltern am See wird seit Tagen künstlich belüftet, um die Tiere vor dem Ersticken zu retten. Über die aktuelle Notlage in Flüssen und Seen sprach ich kurz vor der Sendung mit Professor Thomas Behrendonck vom Institut für Hydrobiologie an der Technischen Universität Dresden. Ich wollte von ihm erst einmal wissen, wie Hitze und Sauerstoffmangel eigentlich zusammenhängen.
Also prinzipiell ist es so, dass es da ja auch erstmal einen physikalischen Zusammenhang gibt. Je wärmer das Wasser ist, desto weniger Sauerstoff kann es binden. Also kälteres Wasser hat quasi immer mehr Sauerstoff und wärmeres immer weniger Sauerstoff. Da gibt es einen ganz einfachen physikalischen Zusammenhang. Hinzu kommt, dass natürlich auch die Aktivität zum Beispiel von anderen Organismen gesteigert ist, die Sauerstoff verbrauchen, wenn es wärmer ist. So ist also dann auch zusätzlich zu dem wenigeren Sauerstoff, der zur Verfügung steht, auch noch der Verbrauch des Sauerstoffs erhöht bei höheren Temperaturen.
Gibt es Zonen in Gewässern, in denen noch ausreichend Sauerstoff zur Verfügung steht?
Das ist dann die Frage, was für Gewässer man betrachtet. Also wenn man große Seen hat zum Beispiel, da ist es so, dass in der Tiefe in der Regel ja immer kühles Wasser ist, weil Seen geschichtet sind, oben warmes und es kaltes Wasser. Und da sind dann immer Rückzugsgebiete da, wo dann Sauerstoff zur Verfügung steht. Bei kleineren Teichen oder flacheren Gewässern fehlt das dann natürlich. Und bei Fließgewässern ist es im Prinzip ähnlich. Und da sind Gewässer, die stärker strukturiert sind, haben dann einen Vorteil, weil es dann eher mal so Pools gibt, die auch beschattet sind und so weiter, wo dann noch mehr Sauerstoff zur Verfügung steht.
Aber das würde ja fast für die Vertiefung einiger Gewässer sprechen.
Also das bedeutet ja dann aber auch wiederum nur, dass wenn es wärmer ist und genügend Wasser zur Verfügung steht, dass dann dort unter Umständen ein Rückzugsgebiet wäre. Aber die Vertiefung, die Sie jetzt wahrscheinlich meinen, in größeren Strömen sozusagen, die werden wahrscheinlich nicht als ein Refugium fungieren können, weil das Wasser zu stark durchmischt wird.
Welche Tiergruppen und Ökosysteme leiden denn besonders unter diesen sauerstoffarmen Bedingungen momentan?
Also vor allen Dingen die Tiergruppen, die eigentlich an nährstoffarme Bedingungen geknüpft sind, weil die Tiere, die sozusagen dort vorkommen, wo auch mehr Nährstoffe vorkommen, da ist es auch so, dass es oft sauerstoffzehrende Prozesse gibt und die sind dann angepasst an diese niedrigeren Sauerstoffhaushalte. Aber die Organismen, die wir so als, sagen wir mal, sehr divers auch wahrnehmen, wie zum Beispiel Libellen, Steinfliegen, Forellen oder auch Flussperlmuschel oder generell Muscheln, die eher in kälteren Gewässern leben, die brauchen alle viel Sauerstoff.
Wie müssen denn die Gewässer unserer Zukunft aussehen, um der zu erwartenden zunehmenden Hitze in den Sommermonaten zu begegnen?
Also da ist vor allen Dingen das wichtig, dass man Gewässer nicht isoliert betrachtet, sondern das Einzugsgebiet des Gewässers. Das gilt insbesondere auch für kleinere Bäche, weil das entscheidende Problem ist ja, dass mit der zunehmenden Hitze auch ein großer Wassermangel entsteht. Es verdunstet ja auch einfach zum Beispiel sehr viel Wasser. Und da ist es wichtig, dass die Einzugsgebiete so betrachtet und auch bewirtschaftet werden, dass es einen großen Wasserrückhalt gibt, sozusagen während der Monate, wo viel Wasser runterkommt, dass dann, wenn wir diese Monate jetzt haben, wo es lange keinen Niederschlag gibt, wo es lange heiß ist, immer noch genügend Wasser zur Verfügung steht. Es ist ja vor allen Dingen diese Kombination aus Hitze und Wassermangel, die jetzt hier zu diesen Problemen führt.
Über den aktuellen Sauerstoffmangel in Flüssen und Seen sprach ich mit Professor Thomas Behrendonck vom Institut für Hydrobiologie an der TU Dresden. Schwer abbaubare Fluorverbindungen, wie sie im Feuerlöschschaum vorkommen, belasten als sogenannte ewige Chemikalien Böden und Gewässer. Doch nun gibt es ein neues Verfahren aus den USA, mit dem diese schädlichen Substanzen eleganter als bisher zerstört werden können. Vor der Praxisanwendung muss die Methode aber noch weiterentwickelt werden und vor allem muss sie bezahlbar werden. Volker Masek kennt die Details.
Der typische Sanierungsfall: Grundwasser, das mit den problematischen Fluorchemikalien verunreinigt ist, zum Beispiel nach dem Einsatz von Feuerlöschschäumen, die PFC oder PFAS enthalten, wie man die Stoffe meist bloß nennt. Dann behandelt man das Grundwasser fast immer mit Aktivkohle. Sie fischt die Fluorverbindungen heraus. Irgendwann ist die Kohle voll beladen und man erhitzt sie auf viele 100 Grad Celsius. So lösen sich die PFAS wieder. Am Ende zerstört man sie durch Pyrolyse bei noch höheren Temperaturen. Alles sehr aufwendig und energieintensiv. Und genau hier setzt das neue Verfahren an, das jetzt in der Fachzeitschrift Science vorgestellt wird. Wir freuen uns, dass wir ein Verfahren gefunden haben, das relativ wenig Energie verbraucht und bei niedrigen Temperaturen läuft. Aus den PFAS entstehen dabei am Ende ziemlich harmlose Abbauprodukte, etwa Fluoridionen und kleinere Kohlenstoffverbindungen. Viele von ihnen kommen auch in der Natur vor und stellen kein ernsthaftes gesundheitliches Problem dar. William Dicktel ist Professor für Chemie an der Northwestern University in den USA und hat die Methode mitentwickelt. Es ist kein thermisches Verfahren, sondern in erster Linie ein chemisches. Man gibt die Fluorverbindungen dabei in eine Mischung aus Wasser und Dimethylsulfoxid, einem gängigen Lösungsmittel, und setzt dann Natriumhydroxid zu, manchmal auch Ätzsoda genannt. Wir machen das bei 120 Grad Celsius oder sogar darunter. Der Prozess erfordert vor allem auch keine hohen Drücke. In nennenswerten Mengen setzen wir eigentlich nur das Natriumhydroxid ein. Und das ist eine sehr billige Standardchemikalie. Die Methode funktioniert nicht bei allen der Problemstoffe, aber bei einer ihrer wichtigsten Gruppen, fluorhaltigen Carbonsäuren. Die besitzen als Anhängsel eine typische sogenannte Carboxylgruppe. Sie wird bei dem neuen Verfahren entfernt und dann lässt sich die fluorreiche Säure quasi in ihre Einzelteile zerlegen. Aus der Studie wird zwar nicht sofort ein anwendbares Verfahren für die Praxis hervorgehen, aber wir haben hier einen vielversprechenden Einstieg für einen leichteren Abbau von PFAS gefunden. Von diesem Wissen kann die Welt nun Gebrauch machen. In Deutschland ist die Ingenieurgesellschaft Arcadis führend in der Sanierung von Grundwasser und Böden, die mit PFAS belastet sind. Der Mikrobiologe Thomas Held hat langjährige Erfahrung auf dem Gebiet. Die neue Studie aus den USA hat er schon gelesen.
Es ist mit Sicherheit eine sehr interessante Publikation und durchaus ein Verfahren, was meines Erachtens sehr vielversprechend ist. Es hat natürlich durchaus Anwendungsbegrenzungen.
Auch diese Methode sei nicht geeignet, um die Fluorgifte direkt aus Böden und Gewässern zu entfernen. Dafür seien die PFAS-Konzentrationen in der Umwelt zu klein und der technische und finanzielle Aufwand im Verhältnis zu groß. Held stimmt aber mit den Entwicklern überein. Dort, wo sich die Stoffe anreichern, wie in den Aktivkohlefiltern, könnte der chemische Abbau die energieintensiven thermischen Verfahren vielleicht ausstechen.
Es gibt in Deutschland ja noch Hersteller von PFAS und in der Herstellung entstehen natürlich auch Abwässer, die hoch belastet sind. In solchen Fällen kann ich mir auch vorstellen, dass das Verfahren eine Rolle spielt.
Viele Fragen seien aber noch offen, sagt der Mikrobiologe. Bei der Sanierung saugt die Aktivkohle jedes Mal etliche verschiedene Fluorschadstoffe auf. Ob die neue Abbaumethode sie alle erwische, sei unklar.
Das wurde noch nicht untersucht.
Selbst wenn es gelingen sollte, das Verfahren weiterzuentwickeln und auch PFAS damit abzubauen, die keine Carbonsäuren sind, für Thomas Held hängt es vor allem von einer Sache ab, ob die Technologie den Durchbruch schafft. Sie dürfe nicht teurer sein als die bisherigen.
Letzten Endes wird alles über den Preis geregelt.
Tja, wie so oft. Seit Menschen die Küsten besiedeln, haben Meeresvögel über die Hälfte ihres Lebensraumes verloren. Sie können fast nur noch auf Inseln brüten und auch dort sind ihre Brutplätze oft bedroht. Deshalb arbeiten Vogelschützer schon länger mit künstlichen Nestern. Doch durch die im Zuge des Klimawandels steigenden Temperaturen neigen diese Nester zur Überhitzung. Auf der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Ökologie wurde in Montreal über mögliche Lösungen für das Problem beraten und auch eine Lösung vorgestellt. Monika Seinsche berichtet.
Äh, 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 äh. Nashornalke brüten jedes Jahr nur ein einziges Ei aus. Die schwarz-grauen Vögel mit dem auffälligen Wulst auf dem Schnabel graben dafür Niströhren ins Erdreich der nordpazifischen Küsten. Und genau da fange das Problem an, sagt Michelle Hester von der gemeinnützigen Forschungsorganisation Oikonos in Hawaii. Meeresvögel haben überall auf der Welt einen großen Teil ihres Lebensraums verloren. Dort, wo er noch existiert, ist er oft stark degradiert oder wird von Ratten, Katzen oder eingeschleppten Pflanzenarten bedroht. Denn viele Seevögel bauen ihre Niströhren direkt unter das Wurzelwerk der Pflanzen. Wenn die Pflanzengesellschaft durch neue Arten gestört wird, verlieren die Böden ihre Stabilität und die Niströhren können einstürzen. The burrows collapse and they're not safe. An solchen Orten können künstliche Niströhren den Tieren einen sicheren Ersatzbrutplatz bieten. Die natürlichen Brutplätze werden an vielen Stellen auch vom Meeresspiegelanstieg bedroht. In einigen Fällen versuchen wir, Arten umzusiedeln, auf höher gelegene Inseln, denn viele Atolle versinken gerade im Meer. Auch dafür nutzen wir künstliche Nester, in denen gerade flügge werdende Jungtiere angesiedelt werden. Später kommen sie dann als Erwachsene genau an diese Orte zurück, an denen sie aufgewachsen sind, um ihre eigenen Eier auszubrüten. Die künstlichen Niströhren helfen also dabei, neue Gebiete zu besiedeln. Die künstlichen Nester werden bislang meist aus Holz oder Plastik gebaut. Das Problem dabei: bei großer Hitze steigen die Temperaturen darin stark an. Diese Vögel sind an kaltes Wasser gewöhnt. Sie mussten in ihrer Evolution nie Strategien entwickeln, um mit Hitze zurechtzukommen. Deshalb fehlt ihnen der Instinkt, sich selbst zu schützen, indem sie zum Beispiel aufs Meer hinausfliegen und sich abkühlen. Es gab schon Fälle, in denen Elterntiere beim Brüten in künstlichen Holznestern gestorben sind. Sie sitzen auf ihren Eiern, überhitzen und sterben. Künstliche Nester sind oft eine großartige Hilfe, aber wir müssen verhindern, dass sie zur Falle werden. Michelle Hester hat deshalb zusammen mit Töpfern vom California College of the Arts für insgesamt 7 Vogelarten neuartige Nester entwickelt, darunter der Nashornalk, die Taubenteiste und der Sturmwellenläufer. Wir haben uns in den meisten Fällen für Keramik entschieden, also gebrannten Ton. Die Wände dieser Bauten sind besonders dick, manchmal sogar aus mehreren Schichten, und haben Luken oder Schlitze zur Belüftung der Niströhre. Einige unserer Nester haben sogar noch ein extra Schutzdach aus weiß glasiertem Ton, das das Sonnenlicht reflektiert. Die Form der tönernen Niströhren richtet sich nach den Bedürfnissen der einzelnen Arten. Manchmal ähnelt sie einer Schnecke, manchmal einer Amphore oder einem kleinen Haus. Dabei sind die Nester so stabil, dass selbst ein darüberrollender Seelöwe sie nicht zerstören kann. 400 Tonnester haben Michelle Hester und ihre Kollegen bereits in Kalifornien und Hawaii ausgesetzt. Aktuell arbeiten sie an Nestern für stark bedrohte Humboldt-Pinguinkolonien in Peru.
Monika Seinsche berichtete. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung heute von und mit Anneke Meyer.
Der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad könnte jährlich fast 700 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Dass Fahrradfahren deutlich umweltfreundlicher ist als Autofahren, weiß jeder. Wie viel umweltfreundlicher genau, rechnet ein internationales Team im Fachjournal Communications Earth and Environment vor. Die Forschenden sammelten Daten zur Nutzung von Fahrrädern und Autos aus 60 Ländern. Weltweit besitzen mehr Menschen Fahrräder als Autos. Als Transportmittel im Individualverkehr wird es aber deutlich weniger genutzt. Nur 5% der im Alltag zurückgelegten Wege werden mit dem Fahrrad erledigt. Das Land, in dem die Menschen am häufigsten in die Pedale treten, sind die Niederlande. Statistisch gesehen besitzt hier nicht nur jede und jeder ein Fahrrad, es wird auch für 20% der Wegstrecke genutzt. Das sind 2,6 Kilometer pro Tag. Würden alle der 60 untersuchten Länder das Radfahrverhalten der Niederlande übernehmen, könnten jährlich 686 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das ist in etwa so viel wie der Ausstoß Deutschlands im Jahr 2021. Radfahren habe großes Potenzial für den Umweltschutz, schreiben die Forschenden. Um es zu nutzen, müssten allerdings weltweit entsprechende politische und strukturelle Maßnahmen getroffen werden. Süßstoffe verändern die Darmflora und können den Blutzucker in die Höhe treiben. Süßstoffe haben keine Kalorien, das heißt nicht, dass sie im Körper nichts tun. Ein Team des Weizmann-Instituts in Israel hatte 2014 gezeigt, dass zuckerfreie Süßungsmittel den Blutzuckerspiegel von Mäusen verändern. Jetzt bestätigen sie, bei Menschen ist es nicht anders. Die Forschenden rekrutierten 120 Versuchspersonen, die in ihrer alltäglichen Ernährung vor dem Versuch streng darauf geachtet hatten, keine Lebensmittel mit Süßstoff zu essen. Nach 2 Wochen, in denen Versuchspersonen dann jeweils eines von 4 getesteten Süßungsmitteln zu sich nahmen, fanden die Wissenschaftler individuelle Veränderungen der Darmflora. Ein Glukosetoleranztest, so wie er bei Verdacht auf Diabetes genutzt wird, zeigte, je stärker die Veränderung der Darmflora, desto höher stieg der Blutzuckerspiegel einer Person. Davon auszugehen, Süßstoffe würden vom Körper ausgeschieden, ohne Einfluss auf den Stoffwechsel zu nehmen, sei eine Fehlannahme, schlussfolgern die Forschenden. Waldpilze in Süddeutschland sind immer noch mit radioaktivem Cäsium belastet. Mit über 4000 Becquerel pro Kilogramm besonders stark belastet sind Semmelstoppelpilze. Auch der beliebte Maronenröhrling ist mit Vorsicht zu genießen. Das geht aus einer Untersuchung des Bundesamtes für Strahlenschutz hervor, in der Daten aus den vergangenen 3 Jahren zusammengefasst werden. Aufgrund der teilweise hohen Belastung sollten insbesondere im Bayerischen Wald oder am Alpenrand gesammelte Pilze besser nur in kleinen Mengen verzehrt werden. Die Strahlenbelastung ginge zum Großteil auf den Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahr 1986 zurück. Ein Anteil sei aber auch auf die Kernwaffentests der 1950er und 1960er Jahre zurückzuführen, berichtet die Behörde. Die ausführlichen Ergebnisse der Untersuchung samt aktueller Messwerte für einzelne Pilzarten sind über die Homepage des Bundesamtes abrufbar. Blattkäfer und Schimmelpilz helfen sich gegenseitig. Insekten sind in ihren Entwicklungsstadien als Ei oder Puppe unbeweglich an einen Ort gebunden. Das macht sie zu leichten Opfern für Fressfeinde. Der südamerikanische Blattkäfer Chelimorpha alternans ist zum Schutz seines Nachwuchses eine Partnerschaft mit dem Schimmelpilz Fusarium oxysporum eingegangen, von dem beide Spezies profitieren. Das berichtet ein Team vom Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen. Der Schimmelpilz umhüllt die Puppen des Blattkäfers mit einem mikrobiellen Geflecht. Ein Feldversuch zeigte, ohne diese Hülle werden deutlich mehr Käferpuppen gefressen. Im Gegenzug für diesen Schutz tragen die geschlüpften Käfer an ihren Beinen den Pilz zu neuen Pflanzen. Ihre Beobachtung berichten die Forschenden im Fachmagazin Current Biology.
Sie hörten die Wissenschaftsmeldung von Anneke Meyer. Und jetzt blicken wir mit Dirk Lorenzen in die Sterne.
Sternzeit, 22. August. Großes Drama um das kleine Pferd. Das zweitkleinste aller Sternbilder trabt jetzt nachts über den Himmel. Es ist das Füllen, das kleine Pferd. Diese Figur gehört zwar zu den 48 antiken Sternbildern am Firmament, ist aber dennoch eher unbekannt. Der Ringplanet Saturn hilft beim Aufsuchen. Ein gutes Stück oberhalb ist das kleine, aber markante Sternbild Delphin zu sehen. Es ähnelt einem Kinderdrachen. Etwas links unterhalb des Delfins blickt schwach leuchtend das Füllen vom Himmel herab. Es enthält leider keine hellen Sterne. Vermutlich hat es der griechische Astronom Hipparch an den Himmel gesetzt. Doch der mythologische Hintergrund ist etwas umstritten. Angeblich stellt das Füllen Hippe dar, die Tochter des Zentauren Chiron. Sie hatte sich bei einem Ausflug von Aeolus verführen lassen. Aus Angst vor dem Zorn ihres Vaters floh sie in die Berge und gebar dort ihr Kind. Schließlich suchte Chiron nach seiner Tochter. Diese flehte in Panik die Götter um Hilfe an, die sie in eine Stute verwandelten und an den Himmel setzten. Selbst dort fürchtet sich Chiron und lugt nur mit dem Kopf aus dem Versteck. Daher, so die Sage, besteht Hippe oder eben das Füllen nur aus schwachen Sternen. Im alten China sah man in dieser Gegend, sehr passend, Shu, die Leere, einen Platz von Tod und Trauer. 2 schwache Sternpaare stellten die Götter Sifai und Siwai dar, die über falsch und richtig oder Glück und Unglück entschieden. Gegen 1 Uhr steht der sternarme Bereich mit dem scheuen Pferd genau im Süden, ein gutes Stück oberhalb des Planeten Saturn.
Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Birgit Becker mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Dort ist eines der Themen die Inflation, die immer mehr Menschen in finanzielle Nöte bringt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend.